Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns.
Warst du dieses Jahr schon mal gestresst? Musst dich jetzt nicht melden oder auch nicht deinen Nachbarn anstupsen und so ein bisschen hämisch grinsen oder so. Aber einfach mal für dich so diese Frage, hast du dich in diesem Jahr schon mal gestresst gefühlt? Das, was wir so im Alltäglichen als Stress bezeichnen, ist ja eigentlich erstmal ein subjektives Empfinden, das sich dann irgendwie komisch anfühlt und schwierig anfühlt und uns irgendwie manchmal auch körperliche Reaktionen bei uns hervorruft und so weiter. Ich merke, wenn ich irgendwie gestresst bin, dass ich dann manchmal nicht schlafen kann, wenn ich eigentlich schlafen könnte. Ich hatte letzte Woche frei, hatte Urlaub und konnte morgens auch eigentlich länger schlafen. Und an dem einen frühen Morgen, so gegen 5.24 Uhr, kam meine Tochter zu mir ans Bett und hat so mit sanfter Stimme gefragt, ob es eigentlich schon morgen ist und sie spielen kann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nö, das ist noch mitten in der Nacht und sie soll weiterschlafen. Das hat sie dann auch gemacht, sie hat auch weiter geschlafen. Aber ich konnte dann nicht mehr schlafen, weil plötzlich hat mein Gehirn angefangen zu rennen und an alles Mögliche zu denken. Obwohl ich im Urlaub war, habe ich an Arbeit gedacht, an irgendwelche Sachen, die anstehen. Ich habe an ein Auto gedacht, das ich gern kaufen wollte, aber das schon jemand anders mir weggekauft hat. Ich habe an Mäuse auf dem Dachboden gedacht und alles Mögliche. Und irgendwie sind meine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen. Es hat echt lang gedauert, bis ich nochmal eingeschlafen bin. Und vielleicht kennst du ähnliche Sachen in deinem Leben, die dann wie so Kennzeichen unserer Rastlosigkeit werden. Wir tun uns schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wir sind in Eile und alles muss irgendwie schnell gehen. Ich finde, man merkt es an den Kassen. Früher gab es ja einfach eine Kasse und dann ist man dann hin und hat bezahlt und dann war man fertig. Und jetzt gibt's Super Checkout, Schnell Checkout, Einzel Checkout, wenn du nur 5 Teile hast, dann hier so mittelschneller Checkout, wenn du 12 Teile hast, und dann hier brauchst du eine extra App, da geht's dann noch besonders schnell. So ist bei IKEA und bei Bauhaus und wo überall du bist. Hauptsache, es geht schnell. So, ne, ist irgendwie ein bisschen symptomatisch, finde ich. Und ich glaube, diese Rastlosigkeit, die wir manchmal erleben, hat was damit zu tun, dass wir sowas erleben, was man vielleicht die Abschaffung der Langeweile nennen könnte. Früher als Kind gab es mal so ein Gefühl, dass man sich gelangweilt hat vielleicht. Aber heutzutage mit allen möglichen Arten und Weisen, sich dauernd unterhalten zu können und irgendwie berieseln zu lassen, wo wir jeden Moment, der irgendwie frei ist, auch mit unserem Smartphone überbrücken können, das wir übrigens 2617 Mal am Tag anfassen, gibt es sowas wie Langeweile nicht mehr. Wir haben gar keine Momente, wo wir irgendwie einfach mal sind. Und mal gerade ausgucken, vielleicht einfach zum Fenster rausschauen oder auf einer Parkbank sitzen und einfach nur sind. Es hat viel mit dem gerade schon erwähnten Smartphone zu tun, dass wir Freizeit, Unterhaltung und Soziales und Arbeit immer bei uns haben, gleichzeitig in jedem Moment verfügbar. Es kann sein, dass du gerade in einem tiefen Gespräch bist mit einer Person, dann bekommst du ein E-Mail von der Arbeit und merkst auf der Arbeit, wo du gerade eigentlich nicht bist, und auch nicht sein solltest, auch nicht innerlich, brennt der Baum und dann bist du plötzlich nicht mehr nur in diesem Gespräch, sondern auch auf der Arbeit, obwohl du eigentlich gerade nicht auf der Arbeit bist. Und das fordert uns heraus und das fördert dieses Gestresstsein und dieses Gefühl der Rastlosigkeit und vielleicht auch manchmal der Erschöpfung. Und wir merken, dass das was mit uns macht, auch mit uns einfach als Menschen und mit der Art und Weise, wie wir leben. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir, dass er nie gestresst war. Er war erstens eigentlich immer zu Fuß unterwegs. Dann hat er nie seinen iPhone-Kalender gecheckt und gedacht, Mist, heute früh das Coaching-Meeting mit Petrus, das habe ich verpasst. Stimmt, um 10 Uhr hatte ich ja eigentlich auch eine Heilung im Kalender stehen. Da war ich jetzt aber irgendwie in diesem Weinkeller und habe Wein vermehrt. Und was weiß ich, und heute Nachmittag, boah, das stresst mich ja auch furchtbar, dass da noch der und der Termin ist. So, ne? Das sehen wir bei Jesus nie. Er ist einfach unterwegs, er lebt. Er ist, also im Sinne von sein, und er lässt sich unterbrechen. Die meisten Wunder von Jesus sind in Unterbrechungen passiert. Und wir sind gerade in der Predigtserie, wir nennen die unterwegs, den Weg von Jesus praktizieren. Und letzte Woche sind wir eingestiegen in diese Predigtserie und ich bitte dich wirklich, wenn du diese Predigt verpasst hast, schau sie dir nochmal an oder hör sie dir nochmal an, weil das wirklich so die grundlegenden Gedanken für die ganze Serie sind und es dir einfach hilft, manche Sachen besser zu verstehen und einzuordnen. Und wir wollen in dieser Predigtserie eine zentrale Einladung von Jesus neu ins Auge fassen. Jesus sagt es nämlich immer wieder in den Berichten über das Leben von Jesus, komm, folge mir nach. Und wir haben so das Gefühl, dass das was ist, was wir aus den Augen verloren haben, was wir vielleicht auch vernachlässigt haben, ob bewusst oder unbewusst. Und wir wollen ganz bewusst schauen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen in einer modernen, digitalen und gestressten Welt des 21. Jahrhunderts. Und wir haben letzte Woche entdeckt, dass Jesus eigentlich von der Berufsbezeichnung her Rabbi war. Und die Leute, die mit ihm unterwegs waren, waren Talmidin oder heute würde man vielleicht übersetzen Auszubildende, Schüler, Lehrlinge, wie auch immer. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir das Leben von Jesus wollen, das er verspricht, dieses ungestresste Leben voller Liebe und Wirksamkeit, wenn wir dieses Leben wollen, dann müssen wir den Lebensstil oder die Lebensweise von Jesus wählen. Weil unser Leben an vielen Stellen ein Nebenprodukt von unserer Lebensweise ist. Und es geht nicht nur darum, Dinge über Jesus zu glauben und zu bejahen, sondern es geht darum, die Lehren von Jesus zu praktizieren, anzuwenden, im Alltag zu leben. Deswegen auch dieses Wort praktizieren, also in die Praxis bringen und umsetzen. Und unser Ziel für diese Serie ist eigentlich, nicht nur für diese Serie, sondern auch für das ganze Jahr als Kirche und darüber hinaus, dass wir lernen, unser Leben ganz neu um drei Ziele zu reorganisieren. Nämlich bei Jesus sein, wie Jesus zu werden und das zu tun, was Jesus getan hat und was er durch uns tun möchte. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist dein erstes Mal hier in dieser Kirche. Vielleicht bist du auch dem ganzen Glaubensthema ein bisschen skeptisch gegenüber. Dann ist diese Serie für dich wirklich ein guter Einstiegspunkt, weil du viel darüber erfahren darfst, was es eigentlich bedeutet, Nachfolger von Jesus zu sein. Und auf was es dabei ankommt und was vielleicht auch die Herausforderungen sind. Und heute wollen wir uns mit dem primären Ziel oder dem ersten und vielleicht auch dem Einstieg in ein Leben als ein Schüler, eine Auszubildende von Jesus beschäftigen, nämlich bei Jesus sein. Und wir steigen ein in einen Text aus dem Markus-Evangelium, den wir auch letzte Woche schon kurz gelesen haben. Und da steht Folgendes. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Also wir sehen, dass Jesus Leute einlädt, seine Schüler zu sein. Hier ist die Rede von 12 besonderen von seinen Schülern auszubilden, die er später dann auch Apostel genannt hat. Und aber er macht deutlich, wozu er sie als allererstes einlädt, nämlich ständig bei ihm zu sein. Das ist die zentrale Einladung von Jesus, komm, folge mir nach. Und dann lädt er sie ein, bei ihm zu sein. Also Jesus war ein Rabbi und das primäre Ziel von einem Talmidin damals, einem Schüler von einem Rabbi, war bei diesem Rabbi zu sein, in seiner Nähe zu sein. Und vielleicht hast du innerlich jetzt gleich diesen berechtigten Einwand, ja was bedeutet es denn, im 21. Jahrhundert bei Jesus zu sein? Sollen wir jetzt alle in ein Flugzeug steigen, nach Israel fliegen, uns Sandalen anziehen und irgendwie Jesus nachfolgen auf dem Weg, den er gegangen ist und gucken, ob er da irgendwo auftaucht? Nein, das bedeutet es natürlich nicht, aber wir lassen mal Jesus selber die Antwort geben. Wir gehen rein in das Johannesevangelium, da werden wir heute ein bisschen mehr unterwegs sein. Das ist ein Bericht über das Leben von Jesus, ein zeitgenössischer Bericht von einem engen Freund von Jesus, einem seiner Talmidin, einem seiner Schüler. Und er berichtet, was er mit diesem Jesus erlebt hat. Und es geht los in Johannes 16, wo wir jetzt zuerst mal einsteigen. Und das ist so ein bisschen die Antwort von Jesus darauf, wie soll man bei Jesus sein, wenn dieser Jesus gar nicht mehr auf dieser Erde ist. Vers 5. Nun aber gehe ich vor zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Ist Jesus ein bisschen beleidigt oder weiß auch nicht genau. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Helfer nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Vielleicht erstmal ein bisschen kryptisch, was Jesus hier sagt. Auf jeden Fall macht er deutlich, Seine Schüler haben schon so ein bisschen Angst, wenn Jesus weg ist, wie sollen wir dann irgendwie das weiterleben? was wir angefangen haben zu leben. Und Jesus sagt, es ist das Beste für euch, wenn ich weggehe, weil er wird einen Helfer schicken. Und wenn du schon so ein bisschen christlich unterwegs bist, dann weißt du, wovon Jesus spricht. Später erklär das nochmal genauer. Er spricht vom Heiligen Geist. Also von der dritten Person der Gottheit. Hier ist, steht das Wort Parakletos. Das bedeutet sowas wie der Beistand, der Ratgeber, der Fürsprecher, ein Mittler, ein Tröster. Und das ist ein Teil der Gottheit. Und das ist keine unbestimmte Kraft, sondern es ist eine Person. Und du bekommst diesen Heiligen Geist, wenn du anfängst, mit Jesus zu leben. Gott macht es deutlich, dass er durch den Heiligen Geist in den Menschen leben möchte, die mit ihm unterwegs sind, die mit ihm leben wollen. Und das Spannende ist, das Wort, das für Heiligen Geist im ersten Teil der Bibel verwendet wird, noch im zweiten Teil der Bibel, wenn man die übersetzt, bedeutet es eigentlich jedes Mal Atem. Und der Atem ist ja das, was wir einatmen und durch unsere Lunge der Sauerstoff bis in unser Blutsystem und in jeden Winkel unseres Körpers geht. Und letztlich ist das, was Gott damit deutlich macht, dass er uns erfüllen möchte und ausfüllen möchte in jedem Winkel unseres Seins. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, der Heilige Geist in dir ist sogar besser als Jesus neben dir. Der Heilige Geist in dir ist besser als Jesus neben dir. Die Jünger denken sich, hey, besser kann es doch nicht werden, als dass Jesus hier so mit uns rumlebt. Und ich denke mir das auch manchmal, wäre alles ein bisschen einfacher, wenn ich einfach so ab und zu mal mit Jesus tatsächlich einen Kaffee oder ein Bierchen trinken könnte. Aber Jesus sagt, nein, es ist besser, wenn der Heilige Geist in dir ist, als wenn ich tatsächlich neben dir laufen würde. Zwei Kapitel vorher, wir waren gerade in Johannes 16, jetzt sind wir in Johannes 14, da erklärt Jesus noch mal ein bisschen genauer, was er sich davon verspricht. Und es ist übrigens ein Gespräch. Johannes 14 und 16, das ist ein Gespräch, so der letzte Abend, den Jesus mit seinen Schülern hatte. Und da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Da taucht das gleiche Wort wieder auf, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt Vers 26, da erklärt Jesus dann, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also Jesus macht es deutlich, er wird ersetzt, eigentlich durch den Heiligen Geist, aber dadurch nimmt er eine noch stärkere Präsenz im Leben seiner Talmidim, seiner Schüler, seiner Nachfolger ein. Ich habe das gerade schon erklärt, so mit dem Bild von dem Atem auch. Und Jesus sagt, dieser Heilige Geist wird bei euch sein und bei euch bleiben. Und welche Aufgaben übernimmt dieser Heilige Geist? Müssten wir vielleicht nochmal auch einen größeren Bogen spannen, aber hier sieht man zum Beispiel, dass er lehren wird, dass er erinnern wird und dass er auch Frieden geben wird. Okay, vorhin haben wir über Rastlosigkeit, so eine Ruhelosigkeit, so ein Stress und unsere Gedanken rennen rum und wir können gar nicht zur Ruhe kommen. Ach, könnte es sein, dass in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist auch ein Schlüssel dafür liegt, zur Ruhe zu kommen und Frieden zu erleben? Okay, so weit, so gut. Wir waren jetzt in Johannes 16 und in Johannes 14. Ah, das ist irgendwie ein Gespräch, das ist ein fortlaufender Text. Könnte es sein, dass wir auch nochmal in Johannes 15 reinschauen sollten? Was dazwischen liegt, wo Jesus irgendwie so in einem fortlaufenden Gedanken was erklärt? Ja, machen wir das doch mal, oder? Johannes 15. Gehen wir mal zusammen rein und Jesus verwendet da ein Bild, das relativ bekannt ist und auf das auch viele so Theologen des ersten Jahrhunderts auch immer wieder Bezug genommen haben und ihre eigenen Bildersprache davon abgeleitet haben. Und zwar sagt Jesus da Folgendes. Also lass dich erstmal nicht von dem Bild irritieren. Jesus erklärt es gleich selber, was er damit meint. Er sagt über sich, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und dann Vers 4, das ist so das Zentrale. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und das Spannende ist, in dem Text, wenn du ihn komplett liest, verwendet er dieses Wort bleiben 9-mal innerhalb von wenigen Versen. Wenn ich zu meinen Kindern was 9-mal sage, zum Beispiel, schau, bevor du über die Straße läufst, dann ist mir das wichtig, weil ich einfach ja, ein gewisses Anliegen dahinter sich verbirgt. So, ne? Und wenn Jesus innerhalb von kürzester Zeit 9-mal eigentlich das Gleiche sagt, dann scheint es ihm wichtig zu sein. Wir lesen mal weiter. Jetzt erklärt auch die Bildersprache. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also da erklärt er das mit dieser Verbindung. Und wer er ist und wer wir sind in dieser Bildersprache. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also das Ziel von einem Weinstock ist ein gutes Glas Wein, würde ich jetzt mal sagen, oder? So prinzipiell. Oder vielleicht auch noch Trauben vorher. Und nicht irgendwie, dass er einfach ein lebendiger, großer Weinstock ist, sondern dass da Frucht bei hervorkommt. Und dieses Bild der Frucht ist im zweiten Teil der Bibel immer wieder ein Bild für ein Leben, das dem Leben von Jesus ähnelt, im Wesen, aber auch im Einfluss und im Impact und in der Art und Weise des Lebens. Und Jesus macht deutlich, er ist der Weinstock, die Jesus-Nachfolger, seine Schüler, sind die Reben. Und er sagt, das Bleiben führt zu Frucht. Und aus göttlicher Perspektive können du und ich nur dieses Leben von Jesus erleben, wenn wir lernen, in Jesus zu bleiben. Und das Spannende ist, dieses Wort bleiben, das ist das griechische Wort meno. Und das ist das gleiche Wort, was wir vorhin schon in der Textlesung hatten. Könnt ihr euch erinnern? Da fragen die Jünger, Jesus, wo wohnst du? Und es ist genau das gleiche Wort. Wo hältst du dich auf? Die Frage finde ich irgendwie so ein bisschen spannend, wenn man jemanden fragt, wo wohnst du? Aber es ist interessant, sie wollen wissen, wo Jesus bleibt, wo er ist, wo er sich aufhält. Und das ist genau das gleiche Wort an dieser Stelle. Also, was Jesus sagt, wenn wir als Nachfolger von Jesus leben wollen, dieses bei Jesus zu sein bedeutet, irgendwie zu wohnen in Jesus, durch den Heiligen Geist, sich dieser göttlichen Beziehung bewusst zu machen und sich bewusst zu machen, dass man durch den Heiligen Geist eine Verbindung zum Vater im Himmel hat. Also bleiben ist für uns vielleicht ein sehr neutrales Wort, aber in der Bedeutung bedeutet es, sich gemütlich zu machen, zu Hause zu sein, sich irgendwo länger aufzuhalten. Also Jesus sagt, ihr müsst lernen, in mir zu Hause zu sein, zu Hause zu werden, wohnhaft zu sein. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Philosophen und Autor, Dallas Willard, und das ist ein längeres Zitat, also musst gut aufpassen, aber es ist, fasst es nochmal in einer schönen Sprache zusammen, was Jesus hier verdeutlicht. Das erste und grundlegendste, was wir tun können und müssen, ist Gott vor Augen zu haben. Das ist das grundlegende Geheimnis der Sorge für unsere Seele. Also wenn ich mich um mein Inneres kümmern möchte, das Wichtigste, was ich tun kann, ist zu lernen, Gott vor Augen zu haben. Unsere Aufgabe, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, besteht darin, unsere Gedanken ständig auf ihn zu richten und umzuleiten. Kennt ihr das, dass die Gedanken immer wieder irgendwo hingehen? Dass unsere Gedanken in Sorgen reingehen, in Angst reingehen, irgendwie in stressige Dinge? Und was er sagt, ist, wir müssen lernen, unsere Gedanken umzuleiten. Also zu lernen, unsere Gedanken bewusst zu pflegen und sie Richtung Gott zu leiten. In der Anfangszeit unseres Übens können wir durchaus von unseren alten Gewohnheiten herausgefordert werden, die sich mit Dingen beschäftigen, die weniger wichtig sind als Gott. Dir schon mal passiert? Also mir schon, dass ich über Dinge nachgedacht habe, die weniger wichtig sind als Gott. Passiert mir sekündlich. Aber das sind Gewohnheiten, nicht das Gesetz der Schwerkraft, und sie können gebrochen werden. Eine neue, von Gnade erfüllte Gewohnheit wie die früheren ersetzen, wenn wir bewusste Schritte unternehmen, um uns Gott vor Augen zu halten. Bald werden unsere Gedanken zu Gott zurückkehren, so wie die Nadel eines Kompasses sich immer wieder nach Norden ausrichtet. Wenn Gott die große Sehnsucht unserer Seele ist, wird er der Polarstern unseres inneren Wesens werden. Ich habe euch mal so einen Kompass mitgebracht, der ist von Theo. Theo hat mich gestern Abend im Bett gefragt, ob ich auch mal in der Predigt was von ihm erzählen kann. Zum Beispiel, dass wir uns über Schwertwale unterhalten haben, habe ich gesagt, das passt thematisch nicht so. Aber heute früh ist mir das Bild mit dem Kompass noch eingefallen, der ist von Theo. Das Spannende bei einem Kompass ist ja, und das Bild verwendet dieser Autor, Dallas Willard hier, dass er sagt, ein Kompass, du kannst mit dem Kompass machen, was du willst. Du kannst ihn rütteln, schütteln, rumwerfen, und wenn du ihn einen kurzen Moment stillhältst, richtet er sich automatisch Richtung Norden aus. Also Norden ist hier, sagt der Kompass jetzt zumindest. Und ich kann mit dem machen, was ich will. Und er richtet sich immer wieder nach Norden aus. Jetzt sagt er es woanders Norden, also holt euch einen besseren Kompass. Aber das Bild ist folgendes, dass es gedanklich darum geht, dass wir wie so einen inneren Kompass haben, dass unsere Gedanken, auch wenn der Alltag uns schüttelt, rüttelt, klopft, was auch immer, uns durcheinander wirbelt, dass wir so einen inneren Mechanismus haben, dass unsere Gedanken immer wieder in die Gegenwart Gottes kommen, sich immer wieder an der Gegenwart Gottes ausrichten. Also ein Jesus-Nachfolger kann werden wie so ein Kompass. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Du kannst ihn in den Alltag reinschmeißen, der manchmal stürmisch ist. Und sobald er kurzen Moment zur Ruhe kommt, richten sich seine Gedanken aus Richtung Gott und die göttliche Gegenwart. Und das ist das Ziel, als Nachfolger von Jesus zu lernen, mit einem konstanten Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Du kannst einen Jesus-Nachfolger drehen und rütteln und schütteln und klopfen, wie du willst. Einen kurzen Moment Stille und seine Gedanken gehen zurück in die Gegenwart Gottes. Es bedeutet, dass wir lernen, im heftigen Alltag unseren Blick auf Jesus zu heften. Oder anders gesagt, fülle deine Gegenwart mit seiner Gegenwart. Also fülle dein Jetzt, dein Hier und Jetzt, den Moment, in dem du bist, mit dem Bewusstsein, dass du in einer lebendigen Verbindung mit dem Vater im Himmel, der dich bedingungslos liebt, leben kannst. Also lerne deine Gegenwart immer mehr mit der Gegenwart Gottes zu füllen und in dieser Gegenwart zu leben. Es bedeutet, in so einer etablierten Haltung der Beziehung zu Gott zu leben, die zum Kontext wird für alles, was wir in unserem Alltag erleben, was uns an Herausforderungen entgegenkommt, was uns an Schönem passiert. Und der Kontext dafür ist immer mehr das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Also es geht darum, möglichst viele Momente und Gedanken der Gegenwart in der Gegenwart der Liebe Gottes zu erleben. Und nochmal anders formuliert, es geht darum, dass ich mein Präsens in seiner Präsenz lebe. Also dass ich mein Jetzt, jeden Moment, also diesen Augenblick, in dem ich jetzt lebe, in einem Bewusstsein lebe, dass Gott gegenwärtig ist in mir und durch mich und durch den Heiligen Geist in mir sein möchte. Und letztlich läuft es darauf hin, dass ich lerne, immer an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Ich bin vielleicht auf der Arbeit und beantworte E-Mails, aber ich bin auch in der Gegenwart Gottes. Ich bin vielleicht auf der Arbeit und habe ein anstrengendes Gespräch, aber ich bin auch in der Gegenwart Gottes. Ich bin vielleicht auf der Arbeit und gehe als Lehrer in ein neues Klassenzimmer rein. Aber ich bin auch in der Gegenwart Gottes. Oder ich bin zu Hause und mache gerade die Windel von dem Kind frisch. Aber ich bin auch in der Gegenwart Gottes. Oder ich bin beim Pendeln von der Arbeit nach Hause. Aber ich bin auch in der Gegenwart Gottes. Oder ich sitze in der Uni und es ist langweilig. Aber ich bin gleichzeitig in der Gegenwart Gottes. Ein Autor, John Ortberg, hat es so ausgedrückt, das Ziel des Gebets, und er nimmt Gebet als so einen Sammelbegriff für die Gegenwart Gottes zu praktizieren, ist es, mein ganzes Leben und alle meine Worte im freudigen Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Also das ist dieser Gedanke von bei Jesus sein, dass ich immer mehr lerne als ein Talmidin von Jesus, die Momente meines Alltags in der Gegenwart Gottes zu leben, egal was es ist, alle meine Worte, wie er hier sagt, mein ganzes Bewusstsein. Und wenn du christlich aufgewachsen bist, könnte es gut sein, dass du mit so dem klassischen Modell der stillen Zeit groß geworden bist. Ich habe das kennengelernt und das ist so der Gedanke, dass ich meinen Tag mit Gott starte. Und meistens hat es damit zu tun, fortlaufend in der Bibel zu lesen und zu beten. Und meistens ist es eher so Fürbittegebet, dass ich eine bestimmte Liste habe, vielleicht an Gebetsanliegen für einen Tag und vielleicht auch noch ein paar Menschen. So, ne? Und ich habe das kennengelernt und ich würde es auch immer noch hochschätzen, seinen Tag irgendwie mit Gott zu starten. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr als einen so einen Moment am Morgen, wo wir Gott mal guten Morgen sagen und am Rest vom Tag haben wir nichts mit Gott zu tun. Ich habe das versucht mal so ein bisschen grafisch darzustellen. Also jetzt ist so dieser Moment, meine Gegenwart, mein Präsens. Und oft ist es so, dass wir dann vielleicht am Morgen in diesem klassischen Stille-Zeit-Modell Kontakt vielleicht mit Gott aufnehmen. Wir beten vielleicht, wir lesen vielleicht was in der Bibel, was gut ist. Und wir haben vielleicht einen Moment, wo wir uns dieser Gegenwart Gottes bewusst machen. Aber dann leben wir unseren Tag und werden gerüttelt und geschüttelt und geklopft vom Alltag und sind uns dieser Gegenwart Gottes nicht bewusst, obwohl, wie auf dem nächsten Bild, sie eigentlich immer da ist. Sie ist immer da und für uns verfügbar. Aber wir sind so in unserem Alltagstrotten, unserem Alltagsstress vielleicht auch manchmal, dass wir uns dieser Gegenwart Gottes gar nicht bewusst sind. Und auf dem nächsten Bild ist es so, wie es eigentlich sein solle, dass meine Gegenwart und die Gegenwart Gottes sich überlappt. Und ich in meinem Präsens, in meiner Gegenwart immer wieder Momente habe, wo ich einen kurzen Moment innehalte. Es können Sekunden sein und ich mir bewusst mache, wer eigentlich in mir lebt, in wessen Gegenwart ich eigentlich lebe. Vielleicht kennst du so eine Aufforderung von Paulus aus dem 1. Thessalonicher Brief, wo er sagt, betet unablässig. Und ich glaube, dass es das ist, was er meint. Dass er meint, dass wir gar nicht aufhören, rauszukommen aus dieser gedanklichen Haltung der Hinwendung zu Gott. Psychologen würden vielleicht da auch argumentieren und sagen, dass es auch was mit unserer Neuroplastizität zu tun hat. Ne? Dass unsere Gedanken veränderbar sind und die Art und Weise, in welche Richtung wir denken. Vorhin in dem Zitat von Dallas Willard hieß es ja, dass unsere Gedanken und oder auch so dieser Kompass unserer Gedanken veränderbar ist. Und genauso ist es auch, dass wir unsere Gedanken prägen können, dass je mehr wir das einüben, wirklich in Gedanken zu Gott zurückzukehren, desto leichter wird es uns fallen und desto mehr wird es unseren Alltag, unser Sein auch durchdringen. Und wir lesen nochmal den letzten Vers aus dieser Bildersprache von Johannes 15, das ist der Vers 9. Da sagt Jesus abschließend, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und letztlich ist es das, worum es geht, noch mehr zusammengefasst. In dieser Liebe von Jesus zu leben, jeden Moment meines Alltags und dadurch immer mehr auch eine Person dieser Liebe zu werden. Also fülle deine Gegenwart mit seiner Gegenwart. Wie komme ich jetzt dahin? Wie kann ich ein Mensch werden, der immer mehr im Alltag diese Momente hat, wo er sich bewusst macht, dass er in einer Verbindung mit diesem lebendigen Gott leben kann? Vielleicht ist auch der innere Einwand, ja, ich bin so mit dieser stille Zeit am Morgen, mit Gott, meinen Tag starten, bin ich schon nicht zurechtgekommen. Und das ist ja jetzt der Gedanke, dass ich eigentlich nochmal viel häufiger am Tag irgendwie so innehalten soll. Wie soll ich denn das schaffen? Also das ist doch richtig schwierig. Nochmal, wenn wir das Leben von Jesus wollen, dann müssen wir die Lebensweise von Jesus wählen. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er nie in Eile war, dass er viel Zeit alleine verbracht hat, dass er viel geschlafen hat. Es kommt immer wieder vor, dass irgendwie Stress war und die Jünger kommen zu Jesus und er hat geschlafen. Also er wusste auch, dass der Herr es den Seinen wirklich im Schlaf schenkt. Er hat den Sabbat gehalten, also einen Ruhetag in der Woche. Er hat Partys gefeiert, also mit Menschen einfach gute Zeit verbracht. Und er war in der Synagoge, was man vielleicht auch mit einem Gottesdienst vergleichen könnte. Und er hat einfach gelebt und bei allem war er extrem produktiv. Also er hat in 3 Jahren die Rettung der Welt vorbereitet. Das finde ich schon relativ produktiv. Und wenn wir nochmal drüber nachdenken, das primäre Ziel oder die primäre Berufung von dem Jesus-Nachfolger ist es, bei Jesus zu sein. Dann geht es darum, nicht zu denken, okay, ich muss jetzt bestimmte Dinge tun und einhalten und machen und schaffen, weil es irgendwie wichtig ist und weil es gerade in der Predigtserie dran ist. Sondern es geht nur darum, dass äußere Dinge eine Hilfe sind für unser inneres Leben. Oder anders formuliert, es geht darum, einen äußeren Rhythmus zu kreieren, der eine innere Haltung kultiviert. Also ich gebe mir äußere Hilfen, die helfen, dass meine Gedanken und mein Inneres sich immer wieder auf Gott ausrichten kann. Was würde es langfristig bedeuten? Also jetzt nicht für morgen oder für nächste Woche. Was würde das langfristig bedeuten? Dass ich bewusst überlege, wie kann ich in meinem Alltag den Weg von Jesus praktizieren? Welche Dinge kann ich weglassen in meinem Alltag und rausschmeißen und dafür Dinge reinbringen in meinen Alltag und mein Leben und meine Tagesgestaltung, die mir helfen, zur Ruhe zu kommen, diese Rastlosigkeit abzulegen und auch mein Inneres immer wieder auf Jesus auszurichten. In der christlichen Tradition hat man dann immer wieder von geistlichen Disziplinen geredet. Die haben eher einen schlechten Ruf, ist eigentlich unverdient. Sie wurden schon manchmal vielleicht auch irgendwie falsch verwendet oder auch gerade Leute damit unter Druck gesetzt. Aber letztlich sind es Dinge, die uns helfen, unseren Verstand, unseren Körper auf Jesus auszurichten. Beispiele dafür wären Gebet, Sabbat, Fasten, Bibellesen, Stille und Einsamkeit, Dienen, Anbetung, Gemeinschaft, gemeinsames Essen, Feiern, Einfachheit. Und immer wieder muss ich das betonen, diese Dinge sind nicht das Ziel, sondern sie sind ein Zweck. Der Zweck von diesen Dingen ist, nicht diese Dinge zu tun, sondern diese Dinge haben das Ziel, bei Jesus zu sein. Und mich dahin zu führen, dass ich immer mehr in meinem Alltag und in Momenten meines alltäglichen Lebens automatisch, wie dieser Kompass, meine Gedanken in die Gegenwart Gottes bringe. Um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, meine Frau und ich, wir haben so eine wöchentliche Date Night, also einen Abend in der Woche reserviert, wo kein anderer Termin dazwischen kommen kann, und dann machen wir was zusammen. Manchmal spektakulär, meistens unspektakulär, aber trotzdem wichtig. Ist jetzt das Ziel, dass wir einhalten, immer diese Date Night zu machen und möglichst viele Wochen hintereinander die nicht zu skippen? Nein, natürlich nicht. Sondern das Ziel davon ist, dass wir eine gute Zeit haben und unsere Herzensverbindung an diesem Abend auf irgendeine Art und Weise gepflegt wird. Und genauso ist von diesen ganzen Dingen auf dieser Liste nicht die Aktivität das Ziel, sondern was diese Aktivität mit mir, meinem Körper und meiner Seele und meinem Geist macht. Und dazu überlegen, welche von diesen Dingen kann ich einbauen in mein Leben, um sie zu nutzen? Und dann auch zu überlegen, welche Persönlichkeit habe ich? Bin ich eher introvertiert, bin ich eher extrovertiert? Wenn ich introvertiert bin, brauche ich viel mehr Stille und Einsamkeit, um zur Ruhe zu kommen, als wenn ich extrovertiert bin. Auch extrovertierten Leuten schadet Stille und Einsamkeit nicht. Die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer und die brauchen es vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber einfach zu überlegen, welche von diesen Dingen kann ich nutzen, zu dem Ziel, bei Jesus zu sein? Und wie kann ich das in der modernen und digitalen und gestressten Welt leben? Was bedeutet das kurzfristig? Also vielleicht für morgen oder für nächste Woche. Könnte das bedeuten, sich jeden Tag ein kleines bisschen Zeit zu reservieren für Stille und Einsamkeit? Und vielleicht ist dir in dir gleich der Gedanke, oh, wie soll ich denn das machen? Ich habe doch eh schon genug zu tun. Jetzt stresst mich das auch noch, dass ich das machen soll und so. Mein Vorschlag wäre einfach mal kurz zu gucken, wie viel Zeit man an seinem Smartphone verbringt und davon 5 Minuten abzuziehen. Das wäre einfach nur so ein Vorschlag für einen Anfang. Also bei mir sind da mehr als 5 Minuten. Durchschnitt, habe ich gelesen, sind so 2,5 Stunden am Tag. Mache ich halt mal nur 2 Stunden 25. Und die anderen 5 Minuten, die nehme ich dann, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und in der Gegenwart Gottes zu sein. Und da möchte ich einfach auch noch ein paar Gedanken geben, wie kann ich das denn machen? Weil vielleicht denkst du dir, wie mache ich denn das jetzt, so in der Gegenwart Gottes sein? Jede geistliche Tradition hat so einen täglichen Gebetsrhythmus. Ich habe dir mal aus den Psalmen mitgebracht von David, er sagt es folgendermaßen: Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir Rettung schenken. Am Abend, am Morgen, am Mittag klage und stöhne ich, solange bis Gott meine Stimme hört. Da klingt so dieser Gebetsrhythmus an. Ist auch interessant, der hebräische Tag beginnt nicht am Morgen im hebräischen Denken, sondern am Abend. Können wir auch viel von lernen. Wie unser nächster Tag wird, hängt oft davon ab, wie wir unseren Abend gestalten. Also es ist ganz tief irgendwie auch im hebräischen Denken, dass der neue Tag immer am Abend beginnt. Deswegen sagt er hier auch als erstes Abend. Wir würden sagen, ich fange am Morgen an, Gott zu rufen, dann Mittag, Abend. So, ne? Aber er fängt mit dem Abend an. So, und es ist echt auch interessant, darüber nachzudenken. Und auch in den klösterlichen Traditionen findest du das immer, dass 5 bis 7 Mal am Tag, das ist ja dieses klassische Ora et Labora, also beten und arbeiten, die Arbeit unterbrochen wird und es ein Moment eingebaut wird, wo die Mönche sich auf Gott ausrichten. Ich möchte jetzt nicht, dass wir alle ins Kloster gehen, aber wir können das ja auch in unserem Alltag einbauen. Mach nicht 5 bis 7 Mal am Tag, überfordere dich nicht gleich, sondern vielleicht 2 bis 3 Mal am Tag, wo du ganz bewusst einfach nur einen Moment Stille oder zur Ruhe kommst und das unterbrichst, was du tust und dich ausrichtest auf Gott. Vielleicht tief einatmest und ausatmest und dir bewusst wird, so tief wie der Atem in deinen Körper eindringt, so tief ist die Gegenwart Gottes in dir. Und machst dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und je mehr und mehr wir das tun, werden unsere Gedanken automatisch im Lauf unseres Tages zu Gott zurückkehren. Ich persönlich habe das eine Zeit lang immer mit Erinnerungen am iPhone gemacht zum Beispiel. Einfach um 11 Uhr eine Erinnerung, dann vibriert es in der Tasche, ich weiß schon, was das ist. Und egal, was ich mache, ob ich in einem Zoom-Meeting bin oder im Supermarkt, ich kann in dem, wo ich bin, kurz innehalten, innerlich ein Gebet sprechen und innerlich in die Gegenwart Gottes kommen. Oder jetzt momentan im Winter heizen wir ziemlich viel mit Holz und in meinem Büro wird der Ofen geheizt sozusagen und ich muss so alle 45 Minuten da vielleicht nachlegen. Und ich hatte irgendwie so diesen englischen Satz im Kopf, keep the fire burning. So, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das für mich zu einem Gebet. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Holzscheit nehme und auf den Ofen lege, dann mache ich das zu meinem Gebet. Jesus, bitte halte das Feuer für dich in mir am Brennen. Und dann arbeite ich einfach weiter. Und so kann man einfach Dinge im Alltag, und du denkst jetzt, ja, ich habe aber keinen Ofen, wo ich Holz halt drauflege. Ja, aber du hast auch Dinge, die immer wiederkehrend kommen in deinem Alltag, die immer wieder einfach da sind. Mach da ein Gebet draus. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Domestic Monastery, also Kloster zu Hause. Und dieser Mann sagt, dass wir alles in unserem Alltag einfach umformen können als eine Erinnerung zum Gebet und eine Erinnerung in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich hatte vorhin schon mal dieses Bild verwendet oder von eine Windel sauber machen. Und er sagt, hey, wenn du als Mutter Windel sauber machst, jedes Mal am Tag, wenn du das machst, vielleicht kannst du sagen, ich mache jetzt den Dreck von meinem Kind weg und Jesus hat meinen Dreck weggemacht und kannst einen Gebetsmoment draus machen. So kannst du jeden Moment im Alltag zu einem Gebet machen und zu einem Moment, wo du Gott begegnest. Wenn du Lehrer bist, jedes Mal, wenn du in ein Klassenzimmer gehst, wenn du irgendwie mit Patienten zu tun hast, jedes Mal, wenn ein Patient geht und ein neuer kommt, so einen Moment haben, wo du einfach dich hinstellst und kurz in Gottes Gegenwart gehst. Und dann wird es unseren Alltag prägen und immer mehr auch unser Denken und die Art und Weise, wie leicht es uns fällt, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, verändern. Und nochmal, wie wir es letzte Woche gesagt haben, es geht nicht darum, es zu probieren und sich anzustrengen und zu denken, ab morgen mache ich es und dann kann ich es. Sondern es geht ums Üben, ums Praktizieren. Immer ein kleines bisschen mehr das Einbauen. Und wenn ich es nicht gemacht habe, egal, dann mache ich es einfach beim nächsten Mal. Und ich möchte euch wieder einfach drei Möglichkeiten anbieten, wie du in den nächsten zwei Wochen das ganz konkret ausprobieren kannst, den Weg von Jesus zu praktizieren und zu überlegen, wie kann dieses bei Jesus sein in meinem Leben eine größere Rolle spielen oder wie kann ich das einfach in meinen Alltag einbauen. Beim letzten Mal hatten wir einen Tag mit 5 Minuten Stille vor Gott anzufangen und zu beenden oder auch dieses Gebet aus dem Booklet, einfach jeden Tag so bewusst zu beten oder durch die Evangelien zu lesen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du was versucht, davon umzusetzen, irgendwie einzubauen? Heute einfach 3 Gedanken. Und das ist, wie gesagt, wie bei Jesus. Du musst gar nichts machen. Es ist immer eine Einladung. Jesus hat immer die Leute eingeladen, ihm zu folgen. Er hat gesagt, komm, folge mir nach. Komm und sieh. Komm mit mir mit. Und er hat nie mit Zwang und Kontrolle gearbeitet, sondern immer nur mit Einladung. Und genauso auch für dich, einfach die Einladung zu überlegen, wie kannst du dieses Prinzip im Alltag praktizieren? Vielleicht magst du einfach in den nächsten 2 Wochen jeden Morgen einen Psalm lesen. Vielleicht 2 Wochen lang jeden Morgen den gleichen oder jeden Morgen einen anderen. Und einfach einen Moment, vielleicht 3 Minuten, 5 Minuten, einfach meditieren, was ja heißt, intensiv nachdenken über diesen Psalm. Eine andere Möglichkeit. Vielleicht überlegst du dir in den nächsten 2 Wochen neue Regeln für dein Smartphone. Regeln in Anführungszeichen. Einfach Bettgehzeiten und Aufstehzeiten für dein Smartphone. So, ne? Weil du einfach merkst, es tut dir gut, wenn der Griff zu den E-Mails oder was auch immer nicht der erste Griff am Tag ist. Sondern vielleicht ist es gut, eine halbe Stunde den Tag erstmal laufen zu lassen und andere Dinge zu tun. Und dann wieder in dieses Ring-Ding und Ping des Smartphones einzusteigen. Und auch am Abend zu überlegen, der Tag beginnt mit dem Abend. Wann muss mein Smartphone vielleicht ins Bett? Wann decke ich das zu und bringe es ins Bett und sag gute Nacht? Oder du überlegst dir deinen eigenen Gebetsrhythmus. Ich habe ja dieses Beispiel gemacht mit dem Holz zum Beispiel. Oder da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu überlegen, wo ist in meinem Alltag? Sind so Punkte, wo ich einfach so kurze Momente des Gebets und der Bewusstsein, dem Bewusstsein der Gottesgegenwart haben kann. Also fülle deine Gegenwart mit seiner Gegenwart. Ich möchte enden mit einer Situation, die man, wo man Mutter Teresa in einer Talkshow erleben konnte. Sie hat es nicht oft gemacht, dass sie sich in Talkshows hat einladen lassen, aber da war sie mal in Amerika bei 60 Minutes und der Moderator fragt sie: Wenn du betest, was betest du? Dann sagt Mutter Teresa: Ich sage nichts, ich höre zu. Und der Moderator ist so ein bisschen verwundert so und dann versucht er sich zu sammeln und stellt die nächste Frage und sagt: Und wenn du betest, was sagt Gott? Mutter Teresa antwortet und sagt: Er sagt nichts, er hört zu. Und der Moderator ist noch verwunderter und um ihm zu helfen und nicht in dieser peinlichen Stimme zu lassen, sagt sie: Und wenn du das nicht verstehen kannst, tut's mir leid, ich kann es nicht erklären. Sie erlebt da was in diesen Gebetsmomenten, wie auch immer sie das gestaltet hat, was sie nicht erklären kann. Und das wünsche ich dir, dass du das auch erleben kannst. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass da in diesen Momenten in unserem Alltag, wenn wir kurz innehalten und vielleicht gar nichts Gott sagen und Gott vielleicht auch gar nichts sagt, aber wir uns einfach dieser Gegenwart Gottes bewusst machen, bei Jesus sind, dass da was passiert, was wir nicht erklären können. Nicht vielleicht Ruhe reinkommt, der Stress nachlässt, die Ängstlichkeiten, die Sorgen sich lösen und wir mit einem anderen Bewusstsein durch den Alltag gehen können. Ich erlebe das manchmal, dass ich irgendwie nach der Mittagspause gestresst bin und noch Sachen schaffen will. Und manchmal bin ich so geistesgegenwärtig, dass ich nicht gleich weiterarbeite, sondern mich kurz hinsetze. Und es ist gar nicht lang, aber 3 Minuten sitze ich in meinem Sessel und ich atme ein. Und während ich einatme, bete ich: Der Vater im Himmel liebt mich. Wenn ich ausatme, bete ich: Und ich liebe den Vater im Himmel. Und das mache ich 3 Minuten. Die 3 Minuten, die schaden meiner Arbeit nicht. Ich kann nicht trotzdem noch schaffen, was ich schaffen muss. Aber sie machen etwas mit mir, mit meinem Geist, meiner Seele und auch mit meinem Körper. Das ist ja auch Biologie. Wenn wir ruhig atmen, dass wir dann ruhig werden. Und ich wünsche dir, dass wir das lernen, langsam zu werden. Ich wünsche es uns als Kirche, dass wir unseren eigenen Körper bremsen, um auch unseren Geist und unsere Seele zu bremsen, um bei Jesus zu sein und in unserem Alltag die Gegenwart Gottes zu praktizieren und zu erleben. Ich werde jetzt ganz kurz beten, weil wir gleich in der Worship-Zeit, wo wir Lieder singen, noch einen längeren Gebetsmoment haben. Aber dieses Gebet möchte ich jetzt beten, dass du vielleicht überlegen kannst, was für dich der nächste Schritt sein könnte. Vielen Dank, Jesus, für diese Bibeltexte, mit denen wir uns beschäftigen konnten. Vielen Dank, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Vielen Dank, dass du uns einlädst, bei dir zu sein. Und du siehst jeden, der jetzt heute hier ist und du siehst, was wir verstanden haben, was uns angerührt hat, was uns irgendwie wichtig geworden ist und wo wir vielleicht auch noch Fragen haben. Ich möchte beten, dass du uns jetzt zeigst, in den Liedern, auch in der Stille, was unser nächster Schritt sein könnte und was es für uns bedeuten könnte, den Weg von Jesus zu praktizieren, in unserem Alltag bei Jesus zu sein. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.